Liebe Gemeinde, ich lese aus Jesaja 11 die ersten 9 Verse. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten die Arm und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Ich mag diese schönen adventlichen Texte aus dem Jesaja-Buch. Ich habe ja schon am Sonntag, am 4. Advent, über einen von diesen Texten gesprochen und das mache ich richtig, richtig gerne. Ich mag diese adventlich-weihnachtlichen Texte aus diesem Buch. Für diesen Weihnachtsgottesdienst ist der Text vom Reis aus dem Stamm Isais in der Perikopenordnung vorgeschlagen. Und man hört schon die Melodie. Es ist ein Rosensprungen, ein wunderschönes Lied mit einer ganz, ganz zärtlichen Sprache. Vielleicht ein bisschen sehr zärtelnd und lieblich, das ist sicher Geschmackssache. Unsere Verse aus dem Jesaja-Buch, das sind schöne, das sind hoffnungsvolle Verse. Wer den Text im Zusammenhang liest, der stellt aber fest, das Setting, in dem dieser Text steht, ist ja überhaupt nicht schön. Das ist ja gar nicht weihnachtlich und romantisch. Den Reis Isais umgibt überhaupt keine Weihnachtsromantik. In Juda ist Krieg. Im 10. Kapitel schildert Jesaja, wie die Assyrer Juda überrennen und alles dem Erdboden gleichmachen. Ein grausamer Krieg tobt in Juda. Assur ist eine Axt in der Hand Gottes, erklärt Jahwe. Wütend haut er alles kurz und klein. So viel Unrecht ist in Juda geschehen, dass der Baum Juda abgehauen wird. Nur noch eine Wurzel ist geblieben, ein einzelner Baumstumpf. Aus einem abgehauenen Baum, da wächst nichts mehr. Juda ist wohl Vergangenheit. Dieses Bild transportiert keine Weihnachtsromantik. Dieses Bild hält uns vor Augen, wie viele abgehauene Wurzelstümpfe alle Jahre wieder auch zum Weihnachtsfest irgendwo herumstehen. Hoffnungslos, da wächst wohl nichts mehr. Nichts, das Grund zur Hoffnung geben könnte. Auch in diesem Jahr gehen in Syrien, in Zentralafrika und in Jemen Krieg und Terror an den Festtagen weiter. Manchen Menschen raubt das die Freude am Weihnachtsfest. Können wir überhaupt noch Weihnachten feiern, wenn wir so etwas doch immer wieder in den Nachrichten sehen und wissen, dass es das gibt? Ähnlich geht es uns, wenn wir dann die Bilder sehen, welchen Schaden der Tsunami in Indonesien hinterlassen hat. Und auch ganz persönlich und hier unter uns, viele Menschen erleben gerade an Weihnachten die Einsamkeit, den Verlust von lieben Menschen oder einfach die Armut, nicht einmal Geld für schöne Geschenke zu haben, besonders schmerzhaft. Diese Baumstümpfe gehören zu Weihnachten. Weihnachten ist nicht nur ein Fest der zarten Romantik. Entweder wir bekommen diese Baumstümpfe irgendwie mit ins Bild von Weihnachten oder das Fest ist ein Luftschloss, eine Träumerei fern der Realität. Wollen wir das, so ein Fest, das wir nur feiern können, wenn wir die Augen vor der Realität verschließen? Ich glaube nicht. Jesaja schaut sich diesen Baumstumpf an. Er verschließt davor nicht die Augen. Er verbannt ihn nicht aus seinem Blickfeld, zu deprimierend, damit will ich mich nicht aufhalten. Jesaja fasst diesen Baumstumpf ganz genau ins Auge. Und da fällt ihm dann auf einmal auf, da ist etwas, das gehört da doch eigentlich gar nicht hin. Habe ich das wirklich gesehen oder bilde ich mir das nur ein, weil ich mir das so sehr wünschen würde? Da aus diesem toten Baumstumpf, da sprost ein kleiner Zweig, da wächst noch was. Das kann ja eigentlich gar nicht sein, aber da wächst etwas. Manchmal meint man so einen Keimling an einem toten Baumstumpf zu sehen. Ein freundlicher Blick, eine Einladung, ein versöhnliches Wort, eine gute kreative Idee. Aber nee, das kann eigentlich gar nicht sein. Der Baum ist doch schon lange tot. Da will ich mir mal lieber keine falschen Hoffnungen machen. Das wird nichts. Doch behauptet Jesaja, hier wächst etwas. Schau mal ganz genau hin. Der Baumstumpf von dem Baum Isai, den die Assyrer abgeschlagen haben, guckt da mal ganz genau hin. Der ist gar nicht tot. Da ist ein kleiner Zweig. Da wächst etwas. Seht ihr nicht, dass da noch etwas Grünes wächst? Das ist der Stamm Isai. Da wundert einen eigentlich gar nichts mehr. Bei dem Stamm Isai, da ist eigentlich alles möglich. Der Stamm Isai, der hat doch auch diesen König David hervorgebracht, diesen schmächtigen Bauernlümmel. Das haben doch auch alle für unmöglich gehalten, dass dieser David König wird. Isai hat das ja selbst seinem Sohn nicht zugetraut. Die anderen Brüder, die alle viel größer und kräftiger waren, wenn schon einer aus dem Haus Isai, was ja eigentlich schon undenkbar ist, aber wenn schon irgendeiner aus dem Haus Isai, dann aber doch sicher nicht der David. Aber genau dieser schmächtige Bauernlümmel David, der ist König geworden. Die Wurzel Isai ist für manche Überraschung gut. Und jetzt schlägt sie wieder aus. Schon tot geglaubt, wächst da wieder etwas. Mit dem Stamm Isai hat Gott schon ein gutes Stück Geschichte geschrieben. Und diese Geschichte macht Hoffnung, dass da noch etwas kommt. Dass da tatsächlich noch Leben in diesem Wurzelstumpf ist. Jesaja überwältigt seine Entdeckung, er gerät richtig ins Schwärmen, seine Fantasie geht mit ihm durch. Was Jesaja jetzt vor Augen hat, das gibt es doch eigentlich nur im Traum. Und da muss ich euch wirklich mal einen Traum erzählen, und zwar den Traum, den mir meine Tochter am Sonntagmorgen geschildert hat, was sie in der Nacht von Samstag auf Sonntag geträumt hat. Sie hat geträumt, dass sie in so einen Laden mit Dekoartikeln geht und sie ist gerade aus dem Auto ausgestiegen, dreht sich nochmal um und über dem Auto ist ein Baum und da liegt ein Puma auf einem Ast. Und sie kriegt natürlich Angst und rennt ganz schnell in den Laden rein. Und sie beschreibt noch so, sie hat so viel Angst, dass sie in den Laden reinrennt und gar nicht die Türen alle zumacht. Und dann guckt sie raus und dann sieht sie, dass ihre Freundin noch draußen ist und hat natürlich Angst um ihre Freundin. Und der Puma fällt die Freundin nicht an, sondern die werden auf einmal Freunde, die kuscheln miteinander. Und so das letzte Bild, was sie in Erinnerung hat, ist, dass sie mit ihrer Freundin zusammen durch die Stadt shoppen geht und hinter ihnen dieser Puma herläuft wie so ein Hund. Ja? Also so etwas, das gibt es natürlich nur im Traum. Ist doch ganz klar, gibt es nur im Traum. Und auch Jesaja gerät ins Träumen, als er den Zweig am toten Wurzelstumpf sieht. Zuerst sieht er einen Wolf und ein Lamm, die beieinander, nebeneinander lagern. Ja? Gut, vielleicht hat der Wolf keinen Hunger und das Schaf merkt gerade, dass da keine Gefahr von dem Wolf ausgeht. Aber dann lagern da auch noch Panther und Böcklein, noch so ein ungleiches Paar, das nicht zusammengehört. An einem Ort ist das jetzt Zufall. Und dann grasen Kalb und Löwe miteinander. Normal isst ja der Löwe gar kein Gras, der frisst doch das Kalb. Kuh und Löwen werden von einem kleinen Jungen geweidet. Und man fragt sich, hat der Kleine denn überhaupt gar keine Angst? Und dann bekräftigt Jesaja noch, auch Kuh und Bärin werden zusammen weiden, während die Kinder gemütlich im Gras chillen. Und der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Und dann traue ich endgültig Jesajas eigenen Augen nicht mehr. Ein Säugling spielt am Loch der Otter und ein Kleinkind steckt seine Hand nach der Höhle der Natter aus. Und ich denke noch Kindeswohlgefährdung, aber es passiert tatsächlich nichts. Diese ganzen Tiere und die Menschen leben in Frieden miteinander. Was für ein Traum. Jesaja wird Zeuge einer radikalen Veränderung. Wenn der Löwe zusammen mit dem kleinen Kälbchen auf der Weide steht und grast, dann muss auch der Mensch sein ausbeuterisches Wesen ablegen. Er hört auf, Tiere bloß als Ware zu behandeln. Er hört auf, seines nächsten Wolf zu sein. Hier ist wirklicher Friede. Das ist ganz offensichtlich. Dieser fantastische Friede von Mensch und Tier, das ist nichts, was Menschen machen können. Das geht nicht, das können wir nicht. Es ist nicht mit Appellen für mehr Gerechtigkeit getan oder mit Appellen gegen den Krieg. So gut und wichtig das alles ist, aber das reicht nicht. Es braucht mehr als guten Willen und gute Taten, um diesen Traum des Jesaja am Leben zu halten. Der Mensch kann sich nicht in einen Engel verwandeln und er kann die Welt nicht zu einem Paradies umgestalten. Das überfordert uns. Damit müssen wir leben. Damit müssen wir uns abfinden. Aber aus irgendeinem Grund lebt dieser Traum des Jesaja trotzdem. Er ist nie ausgeträumt worden. Was ist es, das diesen Traum des Jesaja am Leben erhält? Warum wird er bis heute noch von Menschen geträumt? Viele Träume sind ja irgendwann ausgeträumt. Da merkt man, das wird nichts mehr. Da habe ich mir zu viel versprochen, ausgeträumt. Andere Träume werden auch gerade dann ausgeträumt, wenn sie in Erfüllung gehen, weil sie dann ihren Glanz und Glamour verlieren. Der Zauber geht verloren, wenn sie Wirklichkeit werden. Aber dieser Traum ist 2700 Jahre alt und er ist noch nicht ausgeträumt. Er lebt. Er weckt immer noch Sehnsucht im Menschen. Was hat er wohl alles in diesen 2700 Jahren auch in Bewegung gesetzt in Menschen? Diese Verse halten die Sehnsucht lebendig, dass Frieden wird. Dass auch aus den abgehauenen Baumstümpfen es noch grün wird. Da sprießt Hoffnung. Auf diesem kleinen Zweig ruht Gottes Geist. Gottes Geist, der über dem Chaos schwebte, als Gott die Welt erschuf. Das erklärt vielleicht, warum aus dem toten Baumstumpf noch etwas wachsen kann. Gottes Schöpfergeist, der Geist des Liebens, der Liebe und des Friedens, ruht auf dem Wurzelspross aus der Wurzel Isai. Er fährt nicht nur gelegentlich in diesen Spross hinein. Überkommt ihn nicht nur gelegentlich wie so ein Geistesblitz. Das sind nicht nur besonders geistreiche Momente im Leben dieses Isai-Sprosses. Momente mit Brillanz, geniale Momente, Geistesblitze. Nein, Gottes Geist ruht auf ihm. Das ist sein Wesen. Darum können wir auch bei ihm zur Ruhe kommen und Frieden finden. Er ist verlässlich. Der Geistträger trägt die Hoffnung, die Jesaja in Bilder fasst. Jesaja beschreibt diesen Isai-Spross mit dreimal zwei Wesenszügen. Und das sind Wesenszüge, die nicht unbedingt gut miteinander harmonieren. Wesenszüge, die auch mal so richtig in Spannung zueinander treten können. Da ist ordentlich Pfeffer drin. Aber der Isai-Spross, der vereint das in sich. Das, was sonst bei Menschen auch leicht in Spannung geraten kann, das kommt in ihm zur Ruhe. Auf ihm ruht der Geist der Weisheit und des Verstandes. Wer naturwissenschaftlich erkennen kann, wie Verbrennung geschieht, der zeigt Verstand. Aber wer begreift, wie die Kerze sich selber verzehrt, um Licht zu geben, der ist weise. Es gibt die Menschen mit besonders viel Verstand, die tolle Sachen entwickeln und erfinden können. Es ist bewundernswert, was viele Menschen zu Wege bringen. Aber manchmal wünsche ich mir, dass manche Erfindung erst einmal etwas länger in der Schublade liegen bleibt. Mit Ruhe und Weisheit kann man die Folgen ausloten. Nicht alles, was man tun kann, muss auch getan werden. Verstand und Weisheit treten leicht zueinander in Konkurrenz. Wer kluge Ideen hat, ist nicht unbedingt auch besonnen. Intelligente Menschen hören nicht immer gerne auf die Stimme der Weisen. Aber wo Verstand und Weisheit miteinander in Frieden leben, bilden sie ein starkes Paar. Der Isai-Spross, der kann beides. Er setzt weise seinen brillanten Verstand ein. Auf ihm ruht der Geist des Rates und der Stärke. Es gibt Menschen, die können gut planen, die haben Ideen, die wissen, wo es lang gehen könnte, aber ihnen fehlt die Tatkraft, das auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Und dann gibt es Menschen, die haben Kraft, die bekommen das, was sie wollen, die erreichen ihre Ziele, aber sie wissen gar nicht so wirklich, wo soll es eigentlich hingehen. Sie poltern drauf los und mögen es dann auch nicht, zurückgepfiffen zu werden. Der Isai-Spross vereint das beides. Er gürtet sich mit Gerechtigkeit, sagt Jesaja. In Zeiten, in denen Männer ganz lange Gewänder trugen, zeigte ein Mann seine Tatkraft dadurch, dass er das Gewand hochgürtete, damit er loslaufen kann. Er will sich in Bewegung setzen. Heute wird man vielleicht sagen, er krempelt die Ärmel der Gerechtigkeit hoch. Der Isai-Spross hat einen Plan. Er will sich für die Gerechtigkeit stark machen. Auf ihm ruht der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er ist vertraut mit Gott. Er weiß, dass Gottes Herz für Gerechtigkeit schlägt und er hat allen Respekt vor diesem Anliegen. Er kennt und liebt Gott und er teilt Gottes Liebe zum Menschen und zur Gerechtigkeit. Der Isai-Spross trägt Jesajas Hoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit, weil in ihm diese Eigenschaften zur Ruhe kommen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesaja gerät über ihn ins Schwärmen. Meistens hat er den Menschen nur finstere Aussichten zu bringen. Gerichtswort hat Jesaja viele auszurichten. Dazwischen ist dieses Wort ein richtiger Lichtblick. Es ist, als würde Jesaja träumen. 700 Jahre nachdem Jesaja diese Worte aufgeschrieben hat, wird ein Mensch geboren, der Geistträger, ein Spross aus der Wurzel Isai. Und der sagt etwas, das hätte sich Jesaja nicht träumen lassen. Das übersteigt wohl seine kühnsten Fantasien. Damit konnte er auch im Traum nicht rechnen. Denn der Isai-Spross sagt über sich selber: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das steht in Markus 10. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Für Jesaja war das ja eigentlich vollkommen klar. Der Geistträger aus dem Haus Isai, das kann nur ein König sein. Das muss so ein richtiger Nachkomme Davids sein, der gerecht, aber auch mit starkem Arm regiert. Er wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen und rechtes Urteil sprechen, den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stab seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Ein mächtiger, gerechter Herrscher. Nur so kann sich Jesaja den Spross Isais vorstellen. Ich glaube, wir haben in den letzten 100, 200 Jahren auf der Welt genug Erfahrung mit Menschen gesammelt, die die Herrschaft an sich rissen, mit der guten Absicht, den Armen zu ihrem Recht zu verhelfen. Leider ging das sehr oft schief. So sind viele gewalttätige Diktaturen entstanden, die alles andere als gerecht waren. Die Menschen, von denen man dachte, dass sie schuld an allem Unrecht sind, die hat man mit Gewalt zur Rechenschaft gezogen. Da war viel Hass im Spiel und viel Brutalität. Darauf, dass ein Herrscher mit Macht und Gewalt das Recht in die Hand nimmt, kann ich keine Hoffnung mehr setzen. Kein Mensch kann die Welt in ein Paradies umgestalten, denn er kann sich selbst nicht in einen Engel verwandeln. Jetzt wagen wir seit 100 Jahren in Deutschland das Experiment mit der guten griechischen Idee der Demokratie. Es ging einmal schief und das darf uns nie wieder passieren. Die Demokratie ist eine sehr gute Idee. Hier verkörpert sich der Gedanke, dass alle Menschen gleich würdig sind. Wir können miteinander entscheiden, Wir werden alle beteiligt. Und das nicht nur, wenn wir alle paar Jahre mal zur Wahl gehen, sondern noch weit darüber hinaus. In Verbänden können wir die Gesellschaft mitgestalten. Wir können frei unsere Meinung äußern. Es gibt ein Recht zu demonstrieren und zu streiken. Die Presse ist frei. Und wir können frei unsere Religion wählen und nicht nur wir, sondern die anderen auch. Die Demokratie lebt davon, dass Menschen zu mündigen Bürgern erzogen werden, dass wir uns eine eigene Meinung bilden. Frank-Walter Steinmeier hat gestern noch dazu gesagt, es ist wichtig in der Demokratie, dass wir miteinander reden, dass wir diskutieren, dass wir auch miteinander streiten, aber ohne Schaum vor dem Mund und dass wir bei dem allen vor allem zuhören. Die Demokratie lebt davon, dass wir die Möglichkeiten ausschöpfen, wie wir uns an der Entwicklung unserer Gesellschaft beteiligen können. Und ich glaube, wir unterschätzen oft, welche Mitgestaltungsmöglichkeiten die Demokratie ihren Bürgern bietet. Wir schöpfen sie manchmal gar nicht aus. Aber auch die Demokratie macht aus Menschen keine Engel und sie macht aus der Welt kein Paradies. Wo alle Menschen miteinander entscheiden, da muss man natürlich Kompromisse schließen. Manche haben den Eindruck, dass jeder Kompromiss im Ringen um die Gerechtigkeit nur ein fauler Kompromiss sei. Und manchmal ist da vielleicht auch was Wahres dran. Dann haben andere den Eindruck, die Demokratie sei schon lange abgeschafft. Sie halten ihre eigene Stimme für die Stimme des Volkes. Alle meine Freunde sehen es ja auch so. Und obwohl meine Stimme doch die Stimme des Volkes ist, hören die da oben nicht auf mich. Auch die Demokratie macht aus Menschen keine Engel und aus der Welt kein Paradies. Aber immerhin macht sie ernst damit, dass wir alle Menschen gleichwürdig sind. Und das ist sehr viel wert. Und dahinter dürfen wir niemals zurückgehen. Jesaja konnte sich diesen Spross Isais nur als einen König vorstellen. Einer, der für das Recht der Armen eintritt, der aber auch die Gottlosen tötet. Der Spross Isais selber dachte anders von sich. Er kam nicht, um zu herrschen, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Der Evangelist Markus hat uns diese Worte überliefert. Jetzt kommt ein kleiner Exkurs. Markus schreibt sein Evangelium wahrscheinlich für Menschen in Rom zwischen 70 und 75 nach Christus. Seine Leserinnen und Leser haben gerade frisch Erfahrung mit so einem Herrscher gemacht. Sie stehen noch unter dem Eindruck, dass der Kaiser Vespasian gekrönt wurde. Auch ohne Bunte und goldenes Blatt wussten sie als Hauptstadtbürger genau über die Royals Bescheid. Die Krönung Vespasians war das Gesprächsthema auf den Straßen Roms. Nicht alle waren dabei, aber alle konnten davon erzählen, als wären sie dabei gewesen. Vespasian war von der Stadt Caesarea Philippi aus mit seinem Sohn Titus nach Jerusalem gezogen. Er hat Jerusalem unterworfen, zerstört, er hat den Tempel in Brand gesetzt und er hat alle Juden aus der Stadt Jerusalem verbannt. Der Grund für diesen Feldzug war, dass es in dieser Zeit viele jüdische Aufstände gab gegen die römische Besatzung. Mit diesem Erfolg im Rücken hatte Vespasian die Zustimmung, die er brauchte, um in Rom zum Kaiser gekrönt zu werden. Das hatten die Adressaten des Markus noch gut in Erinnerung. Und unter ihnen waren sicher auch Menschen, die nach der Zerstörung Jerusalems aus der Stadt geschickt wurden, die das alles miterlebt hatten und die sich jetzt in Rom angesiedelt haben. Und sie mussten mit ansehen, wie Vespasian gekrönt wird und wie er sich als Friedensherrscher feiern ließ. Und tatsächlich, Vespasian brachte seinem Reich Frieden und Wohlstand. Viele haben ihn sehr, sehr gerne gefeiert. Aber der Preis dafür waren Feldzüge wie der gegen Jerusalem. Und der Preis waren auch viele Menschen, die hingerichtet wurden, weil sie sich den Frieden einfach anders vorstellten. Exkurs Ende. Also, Markus erzählt, dass auch Jesus von der Stadt Caesarea Philippi aus nach Jerusalem gezogen ist, so wie Vespasian. Markus erzählt ganz geschickt von Jesus, sodass seine Leser das gleich mithörten. Moment, Caesarea, Jerusalem, der Weg ist ja der gleiche. Aber die Absicht ist ja ganz anders. Jesus hat sich nicht auf den Weg gemacht nach Jerusalem, um die Stadt zu zerstören, wie Vespasian. Und er hat auch nicht die Gottlosen getötet, wie Jesaja es vom Spross Isais erwartete. Jesus ging nach Jerusalem, um zu leiden und zu sterben. Ganz öffentlich hat Jesus die Gottlosen, die Sünder, die Ausbeuter, auch die Kranken in sein Friedensreich eingeladen. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, hat er gesagt. Fällt kein Urteil über diese Leute. Jesus hat diese Menschen in sein Friedensreich eingeladen. Damit hat er natürlich die Gerechten wütend gemacht. Er hat den Zorn der Hüter des Gesetzes auf sich gezogen. Das darf doch nicht sein. Unrecht muss doch Unrecht bleiben. Die Menschen, die Unrecht getan haben, müssen doch sterben. Die darf man schon gar nicht in Gottes Friedensreich einladen. Dafür ist Jesus hingerichtet worden, dass er Sündern und Gottlosen ein Friedensangebot machte. Jesus stellte die Erwartung des Jesaja auf den Kopf. Der Gerechte tötet nicht die Ungerechten und Gottlosen, sondern der Gerechte stirbt selbst, damit sie leben. Er kommt nicht, um zu herrschen und zu richten, sondern um zu dienen und zu erlösen. In Christus schließt Gott Frieden. Er beweist, wie viel ihm an uns liegt. Er reicht uns die Hand und unterbreitet uns sein Friedensangebot. Das habe ich für dich getan. In Christus spricht Gott den Ungerechten gerecht. Er entscheidet sich. Ich will an dir nur noch das sehen, was ich Gutes in dich hineingelegt habe. Nur noch das habe ich vor Auge. Das, was nicht gut ist, das rechne ich der Vergangenheit zu. Das bleibt im Grab. Da kann Gras drüber wachsen. Jesus Christus gibt sein Leben als Lösegeld. Er kauft uns frei aus Unfrieden und Gottlosigkeit, damit wir in Frieden und Gerechtigkeit leben können. Ich mag es ja so richtig, an Weihnachten Geschenke zu bekommen. Ich freue mich da wirklich drauf, gar keine Frage. Dieses Mal hat es sehr viel mit Rom und Italien zu tun, weil ich mit meiner Mutter im Mai einen Traum mir und uns erfülle, dass wir zusammen nach Rom fahren für einige Tage. Und ich habe auch noch spannende Bücher bekommen. Das sind alles Sachen, da freue ich mich irre drauf und freue ich mich jetzt auch drüber. Aber ich muss auch sagen, das sind alles nicht meine Lieblingsgeschenke. Das größte Geschenk zu Weihnachten ist, dass Jesus Christus zur Welt kommt, um uns in sein Friedensreich einzuladen. Das ist ein Geschenk. Da haben wir nichts für getan. Da kann sich niemand irgendetwas drauf einbilden. Das ist eine Gabe. Aber diese Gabe wird dann auch zur Aufgabe. Sie realisiert sich in vielen mühsamen Schritten der Nachfolge. Wir machen uns auf den Weg und folgen dem Geistträger. Wir lassen uns von ihm begeistern und kommen ihm auf die Spur. Manchmal ist das richtig schön, das zu erleben. Manchmal ist es anstrengend, manchmal richtig mühsam. Manchmal fordert diese Aufgabe auch wirklich, dass wir uns selbst aufgeben. Und oft gelingt es auch nicht. Dann machen wir Rückschritte. Aber wir brauchen diese Rückschritte nicht zu fürchten, denn dass wir gerecht sind und dass Gott mit uns Frieden geschlossen hat, das bleibt davon ganz unberührt. Das ist ja sein Weihnachtsgeschenk an uns. Gottes Geist stellt uns an die Seite der armen Menschen, der Menschen in Not, die Menschen, die uns brauchen, für die der Geistträger eintritt. Wir hören auf Gottes Herzschlag, er wächst unseren Respekt, dass er alle Menschen liebt, und wir lassen uns von seiner Liebe anstecken. Gottes Geist begeistert uns. Er erhält unseren Verstand und er macht uns weise und besonnen. Er lässt uns die Ärmel hochkrempeln, dass wir planvoll und tatkräftig für Gerechtigkeit eintreten. Er gleicht unseren Herzschlag dem Herzschlag Gottes an. Kein Mensch wird sich von uns selbst in einen Engel verwandeln. Und wir werden auch die Welt nicht in ein Paradies umgestalten. Auch wenn das oft gesagt wird, wir bauen Gottes Reich nicht. Denn Gottes Reich können Menschen gar nicht bauen. Das macht Gott, das kann nur er. Zum Glück, denn wenn wir Menschen Gottes Reich bauen müssten, es würde wohl schief gehen. Aber wo Gottes Geist durch Menschen wirkt, da entstehen Inseln der Mitmenschlichkeit. Das ist nur vorläufig, das ist nichts Endgültiges. Das geschieht nicht weltweit, sondern immer nur räumlich begrenzt. Das ist auch nicht perfekt. Manchmal ist es mehr gut gemeint als gut gemacht. Und manches davon vergeht auch bald wieder. Und das ist gut so. Denn das ist ja wirklich vorläufig. Das geht dem voraus, was kommen wird. Auch wenn wir Gottes Reich nicht bauen können, Gott wird sein Reich errichten, ganz sicher. Unsere kleinen, unperfekten Inseln der Mitmenschlichkeit sind Vorläufer von Gottes neuem Friedensreich. Und das begeistert mich. In diesem Sinne wünsche ich ein frohes und geistreiches Weihnachtsfest. Amen.